willkommen bei GoTo Network. GoTo Network ist der Interview-Podcast, bei dem ich für euch spannende Gäste aus der Welt des Vertriebs interviewe, um herauszufinden, wie die Zukunft im Sales aussehen wird. Ich bin dein Gastgeber Christoph Karger. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Easy, ich fange einfach an, okay? Jetzt nehmen wir auf. Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge bei GoTo Network. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und bin mega gespannt auf die heutige Folge, denn mein Gast heute ist für mich einer der besten, vielleicht der beste Enterprise-Seller, den ich in meiner Karriere kennenlernen durfte, vor, ich glaube, mittlerweile 5,5, 6 Jahren und war bei CoachUp damals Mitarbeiter, du wirst mich gleich korrigieren, aber Nummer 4, 5 und hat halt die komplette Journey mitgenommen, hat dort die mit den größten Kunden die größten Deals ausgehandelt und natürlich irgendwie entsprechend große auch Unternehmens- oder Veränderungsprozesse in Unternehmen begleitet. Und wie das Ganze funktioniert, was Enterprise Sales für ihn ausmacht, wollen wir heute einfach mal besprechen. Aber erstmal Daniel, ich freue mich sehr, dass du da bist und dass wir uns heute mal im Podcast austauschen.
Ja, cool. Vielen Dank für die Einladung, Chris. Du weißt, ich schätze dich auch schon lange sehr. Ich glaube, absolut übertrieben, wie du mich hier ankündigst. Da schützt mich ja fast ein bisschen, aber vielen Dank für die Lorbeeren. Ich habe einfach richtig Bock, hier zu sein und let's talk Enterprise Sales, ja.
Mega. Für die 2, 3 Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer bist du, was machst du?
Wer bin ich, was mache ich? Ja, ich bin der Daniel. Ein bayerisch-brasilianischer Italiener, von meinem kulturellen Hintergrund und meinem Mix in Berlin seit, geht in mein 7. Jahr, war vorher lange im Ausland und Amsterdam, Paris, London studiert, auch in Südamerika, und ja, ich habe hier ein bisschen meine Heimat gefunden for now und das auch bei CoachUp, bin eher zufällig zu CoachUp und nach Berlin gekommen. Und habe dann diese schöne Firma mit aufgebaut, wie du gesagt hast, so die ersten 5 Mitarbeiter. Damals, als wir in einem Mini-Coworking-Space waren, was den Namen Coworking-Space wahrscheinlich nicht ganz verdient, in unserem Kiez-Büro damals in der Leipziger Straße hier in Berlin. Und ich glaube, der Rest ist Geschichte, das ganze Ding mit skaliert. Weit über 500 Mitarbeiter, 130 Millionen Investment. Und ja, habe in der Zeit, ich habe vorher schon im Sales gearbeitet, neben meinem Studium auch fast Vollzeit, versucht zu gründen. Ich habe bei Startups gearbeitet, in London bei einem richtig krassen Startup, viel gelernt, die mir jetzt einen riesen Exit hingelegt haben auch. Und habe dann irgendwie bei CoachUp meine Leidenschaften kombiniert von, ja, Leuten beim Gewachsen und Lernen helfen. Ja, ich war auch mal Dozent und habe wirklich sehr große Leidenschaft in dem Thema Learning gefunden. Aber auch das Thema mit Startup-Sales, Business-Development, Account-Management, Outreach, was ich auch eine große Leidenschaft für gefunden habe, dann irgendwie kombiniert. Und bin mittlerweile für unsere größten Kunden, die ich auch teilweise geclosed habe, zuständig als Strategic Account Director, also immer noch eigentlich in dieser IC-Rolle. Aber habe CoachUp natürlich auch darüber hinaus, glaube ich, sehr viel geprägt, was Kultur, Innovation, Strategie angeht. Und genau. Das kurz zu mir.
Mega. Und du hast einen eigenen Podcast. Ich weiß nicht, gerade liegt er, glaube ich, ein bisschen brach, aber auch auf jeden Fall immer cool gewesen, über eure Transformationsgeschichten zu hören. Daniel, auch für dich die Frage, die ich für all meine Gäste habe. Was denn für dich die unbequemste Wahrheit im Sales ist und wie du damit umgehst?
Ja, hervorragende Frage, finde ich. Ein Teil der Antwort, würde ich sagen, ist, dass Enterprise Sales wohl das einer der schönsten und aufregendsten und bereichertsten Jobs sein kann, aber die harte Wahrheit ist einfach, dass es auch wohl mit der belastendste und anstrengendste und härteste Job der Welt sein kann. Das sehen wir allein an den Zahlen, State of Mental Health Report, Jeff Reese, wie er heißt, ich folge ihm, ich finde den ganz cool, was ihn seit mehreren Jahren auch aufzeigen. Ich meine, die Zahlen gehen durch die Decke. Ich glaube, mittlerweile sind es irgendwie 72% oder sowas.
Über 70.
Enterprise-Sales-Leute, die wirklich regelmäßig mit Mental Health strugglen. Und ich glaube, jeder von uns, der diesen Job kennt, weiß auch, warum das so ist. Ne? Es ist High Risk, High Reward. Es gibt keinen wirklichen Job, wo man verrückterweise so nach oben hin viel Geld verdienen kann, ja, als Angestellter. Man ist ja irgendwie der CEO seines eigenen Territories, ja, und mit Commission und so weiter kann man natürlich auch das Gegenteil haben, ne? Und ich meine, im Job, wo 50% deines Gehalts irgendwie im Durchschnitt variabel ist, in anderen Ländern machen ja noch andere verrückte Konstrukte, ist es natürlich so, dass du jeden Tag wieder von neuem irgendwie dich motivieren musst. Und wenn du den Aufwand nicht machst, wer macht ihn? Ja, das ist auch dieser Trugschluss, von mehr Effort kommt gleich mehr Results. Das heißt, das ist natürlich auch was, was auf die Gesundheit einschlägt, wenn man da sich nicht irgendwie regulieren kann. Und am Ende des Tages, ich habe auch letztens mit einer Coach gesprochen, die sich spezifisch auf Enterprise Reps fokussiert. Man stellt dir mal vor, sie sagt, man hat so viel Mental Clutter, so viel Mental Bullshit als Sales-Person. Stell dir vor, in einem anderen Department wärst du jeden Tag eine Nummer. Dann fängst jedes Jahr wieder an als eine Null, egal ob du 150, 300, 400 oder 30% delivered hast im Jahr davor. Und das schwingt natürlich immer mit. Ja, ich meine, Weekly Forecast oder so, noch schlimmer Daily, wenn es vielleicht mal dazu kommt. Es ist halt einfach purer Stress. Ja, genau. Es kann auch, wie gesagt, also der Rush von einem großen Deal und mit vielen tollen Menschen an geilen Projekten zu arbeiten, ist natürlich auch irgendwie einzigartig, absolut. Aber ich glaube, das ist so einer der größten Punkte, die ich hier nennen würde.
Kann ich komplett nachvollziehen. Also zum einen, ich glaube, Thema, was mir selber auch irgendwie wichtig ist, weil ich selber auch einfach mit meiner mentalen Gesundheit irgendwann zu tun hatte. Und ich glaube, für sich klar zu werden, hey, wie gewinne ich eigentlich Energie und was kostet mich Energie und wie schaffe ich es eigentlich, diesen Ausgleich hinzubekommen, extrem wichtig. Auf der anderen Seite, was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast, ist eben auch nur einmal das Mindset zu haben, hey, eigenes Territory, mein eigenes Unternehmen in gewisser Weise, das auch so zu betrachten. Ich glaube, das machen die meisten Sales Reps heute noch nicht, sondern sehen es eher als, hey, ich bekomme hier irgendwie eine MQLs, ich bearbeite die Accounts, die ich bekommen habe. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich, und da können wir gleich mal drauf eingehen, auch der Unterschied dann in Richtung Enterprise Sales, wenn du wirklich eben auch komplett strategisch arbeitest, wenn du wahrscheinlich auch eigene Dinge vorantreibst. Wir hatten das Thema mal, auch wenn dein Management vielleicht sagt, hey, was machst du hier eigentlich gerade? Ist ja nicht so die gute Idee.
Absolut. 100%. Also ich glaube, man muss einfach, also übrigens Mental Health, ne, also ich meine auch ich, ne, absolut geht durch Höhen und Tiefen und das auch immer noch. Und ich glaube, man lernt nie aus, auch sich selber mehr zu schützen, zu lieben, zu gut zu tun, zu verstehen, was tut mir gut, wie kann ich überhaupt performen, wie kann ich nachhaltig performen. Und wo sind auch meine Grenzen und wo muss ich auch für mich selber Grenzen zeigen, aber auch, wie du gesagt hast, Richtung Management, weil ich glaube, eine weitere Wahrheit vielleicht ist auch, dass die Art und Weise, wie die meisten Sales-Teams geleitet werden heutzutage, eigentlich total kontraproduktiv ist zu dem, was, wie man eigentlich Enterprise-Sales betreiben sollte und wie man eigentlich Menschen irgendwie gesund und performant hält. Genau, und da muss man irgendwie sich selber am nächsten Seil Support-Netzwerke schaffen, ne? Coaching, Mentoring und alles, was dazu gehört. Und wie du sagst, einen anderen Mindset an den Tag legen. Ich glaube, es ist auch geil im Enterprise-Sales, dass man eben theoretisch viel selber shapen kann, aber man muss natürlich auch die nötige Arbeit reinstecken, sowohl intern als auch extern, um dann die richtigen Ressourcen zur richtigen Zeit reinzubringen, weil ein weiterer Punkt aber bei Enterprise-Sales ist, das ist halt kein transaktionaler Mid-Market oder High-Velocity-Sales, ne? Du kannst keine Enterprise-Sales-Deals alleine closen, ja? Das heißt, dazu gehört halt auch wiederum ein wichtiges Mindset zu.
Lass uns da gerne mal drauf eingehen, bevor wir das tun. Aber wie definierst du für dich Enterprise-Sales? Weil ich glaube, Sprache und Definition hier extrem wichtig. Wir hatten beispielsweise auch, wir haben eine Folge mit Dima von Zipgate. Bei ihnen ist eben der Enterprise Sales vor allem eher die Sales Motion dahinter, die Art der Kunden, aber nicht unbedingt die Dealgröße gewesen. Ich weiß, bei dir sind es teilweise auch mehr hoch siebenstellige Deals gewesen, vielleicht sogar achtstellig, die du geclosed hast. Wie definierst du Enterprise?
Ja, gleich zugeben, leider achtstellig. Ich habe auf jeden Fall achtstellige Summen geclosed, aber leider noch keinen 8-Digit-Deal selber, aber okay. I guess working on it. Aber siebenstellig auf jeden Fall. Genau, Enterprise, also erstmal als Definition. Ich meine, ich glaube, erstmal definiert sich schon über die Größe, wo rein verkauft man, ne? Also bei uns ist irgendwie, ich glaube, wir sagen Enterprise ist irgendwie ab 10.000 Mitarbeiter so grob, kann sich auch mal teilweise nochmal so ein bisschen unterscheiden. Aber natürlich, also Enterprise-Deals sind in der Regel Six-Digit, Seven-Digit-Deals, sind Long-Sales-Cycles, sind Complex-Sales-Cycles, involvieren multiple Stakeholder. Ich weiß gar nicht, was mittlerweile die Zahl ist. Du hast wahrscheinlich, ja, weiß ich, 15 Buyer oder sowas, die irgendwie im Sales-Cycle mit involviert werden müssen und sonstiges. Ne? Also ich glaube, das sind so die Parameter, die für mich Enterprise-Sales definieren.
Und einfach nur, um es mal für dich zu oder für mich abzugrenzen, du hast gerade gesagt zwei Dinge. Das eine ist, es ist kein Mid-Market und Transactional Sales, sondern eben etwas langwieriger. Und das zweite, was du gesagt hast, dass auch von der Management-Perspektive wir das ganze Thema oft falsch angehen. Was meinst du?
Ja, also ich glaube, es ist von der Company zu Company unterschiedlich, von Leadership zu Leadership unterschiedlich. Ne? Ich glaube, im Prinzip auch sehr viele Startups, Scale-Ups sind natürlich sehr investorengetrieben. Wir sind das auch, ne? Wollen wir nicht drum rumreden. Ich meine, jeder, der CoachUp kennt und die Historie dahinter, weiß das. Ist ja natürlich auch gut, weil sonst kann man nicht skalieren. Es ist ja auch ein bisschen Fluch und Segen, ja? Weil umso mehr Investment man reinholt und Investoren, desto mehr, ne, Reporting, Pressure, KPIs gibt es auch. Das hat ja auch seinen Grund. Die Frage ist immer, wie komme ich dahin? Ne? Und die Frage ist auch, incentiviere ich Enterprise Sales, dass irgendwie Leute hervorbringt, die, ne, Schule Jamal Reimer, ich meine, du weißt es, ich bin sehr eng mit ihm und mit der ganzen Materie irgendwie Mega-Deals und einfach eine andere Art und Weise an den Tag zu legen. Brent Suherty, Nate Nasrallah, wie sie alle heißen, das sind so, glaube ich, die Leute, an denen ich mich sehr festhalte, beziehungsweise versuche, von denen zu lernen. Und wie sie Enterprise Sales gestalten. Und da geht es halt hauptsächlich darum, wirklich gemeinsam mit Kunden eine Vision zu kreieren, einen starken Point of View aufzubauen, sehr research fundiert an den Tag zu gehen und wirklich zu verbinden, was macht deine Lösung einzigartig, beziehungsweise wie verstehst du deren Problem einzigartig? Und zwar ein wirkliches Problem, das ein Business-Problem ist und nicht nur, hey, I have a shiny new tool, das du wahrscheinlich brauchst. Und nur so kommen am Ende des Tages ja auch wirklich große Deals zustande, ja. 7-8-Digit-Deals oder große sechsstellige Deals, they solve actual business challenges. Sales-Cycles habe, sondern in vollen Fokus auf Point-of-View, Business-Cases, Buyer-Enablement, Narrativ-Building, ja, Stakeholder-Alignment und nicht einfach Outreach, Demo, Close. Ja, das ist ja einfach so, versuchen wir immer noch unsere Pipelines zu managen, weil das ist die einzige Art und Weise, wie man Kontrolle glaubt haben zu können. Und man muss ja irgendwie den Investoren suggerieren, dass man ein kontrollierbares Business hat. Ja, aber wie dann die Leute gemanagt werden, in Anführungszeichen gecoacht. Das ist in der Regel kein Coaching, was man erfährt in den meisten Firmen, sondern einfach nur ein Pipeline-Update, wo es ja überhaupt nicht in die irgendwie Tiefen von Deals oder Möglichkeiten geht. Es gibt auch keine Geduld. Ne? Weil ich meine, wenn du so verkaufen möchtest, dann musst du halt Research reinstecken. Du musst dir irgendwie auch ein Netzwerk aufbauen. Du musst auch irgendwie gucken, wo sind die Execs, wie kriege ich Referrals und nicht einfach nur anfangen, raus cold zu callen und Dutzende E-Mail-Sequenzen zu schicken. Das reicht vielleicht für Mid- oder Low-Level-Manager, die mal interessiert sind. Aber wie Jamal Reimer auch sagt, ne, wenn du den Berg oben erklimmen willst, also Relevanz für Executive erzeugen willst, dann brauchst du eigentlich eine andere Art von Selling. Diese Art von Selling wird aber in den meisten Unternehmen weder verstanden, noch gefördert, noch irgendwie, ja, gewertschätzt, muss man auch sagen. Ne? Und das macht es halt für die Leute, die irgendwie anders verkaufen wollen, ganz schön schwierig.
Können wir da ein bisschen reingehen? Weil ich finde es extrem spannend. So, ich höre mich gerade doppelt.
Ich höre dich gut.
Okay. Nee, ich höre mich bei dir doppelt. Auf einmal. Mal gucken. Ja, besser. Genau. Vielleicht nochmal die Frage, können wir da nochmal so ein bisschen reingehen? Weil ich glaube, die Frage ist ja, das, was du sagst, ergibt komplett Sinn. Und trotzdem ist es, glaube ich, für die meisten Leute, die es hören, noch nicht greifbar, wie ich das eigentlich mache und umsetze. Wie findest du einen Mega-Deal? Vielleicht oder einen nennen wir es nicht Mega-Deal, nennen wir es einen Enterprise-Deal. Wie gehst du vor?
Ja. Genau, also ich glaube, auch das ist eigentlich tatsächlich, also es gibt sehr viele strukturierte Herangehensweisen, ne, wie man das macht. Und ich meine, im Prinzip ist es auch erstmal, gut, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass man irgendwie die Möglichkeit hat, sein Book of Business irgendwie auch zu shapen, ja, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie, weiß ich nicht, 20, 30 Accounts in meinem Book of Business und ich habe die irgendwie aufgeteilt, idealerweise auf Industrien. Es gibt Leute, die haben irgendwann angefangen, ein bisschen Industrieexpertise aufzubauen oder Interesse. For better or worse ist es bei mir irgendwie ganz viel Automotive-Schleider geworden. Ich meine, natürlich in Deutschland ist es unsere größte oder wichtigste Industrie, deswegen irgendwie auch spannend. Bin jetzt kein Riesen-Auto-Fan, hab noch nie selber ein Auto, aber ich mag Mobility und nutze alles von Carsharing bis Public Transport. Aber genau, zu gucken, in meinem Book of Business sind die Accounts, die einfach gerade wirklich großen Wandel durchlaufen. Ja? Sei es irgendwie getrieben durch die Industrie, sei es irgendwie durch interne Faktoren, weil sie irgendwie, weiß ich nicht, es steht ein großer ME an. Es ist irgendwie natürlich was gepublished. Also ich meine, man muss auch die Research reinstecken. Ne? Also ich meine, ich verbringe irgendwie zu viel Zeit mittlerweile schon auf Manager-Magazin und Handelsblatt und lese irgendwie über meine ganzen großen Accounts, wie mir lieb wäre teilweise. Aber es ist halt schon interessant zu gucken, okay, was wird geschrieben, was sind die finanziellen Resultate, was sind die großen Prios der Executives, was sagt auch der Markt, wo bewegt sich alles hin? Also wo sind wirklich die Pain Points? Weil wenn du keinen großen Painpoint adressierst, dann wird auch kein Executive dafür bereit sein, eine 500.000, 1 Million, 3 Millionen oder noch mehr auszugeben. Ja, weil wenn wir über die Beträge reden, dann wird es immer über einen C-Level-Tisch laufen müssen. Ja, oder mindestens eine EVP oder SVP. Und selbst wenn du nicht schaffst, mit denen direkt zu reden, dann muss es irgendwann einen guten Case geben, der zu ihnen präsentiert wird. Ja, das heißt, das ist schon mal einfach das Erste, um da wirklich viel Zeit in Research investieren und auch zu gucken, ja, ist es schon ein Bestandskunde? Wenn man zum Beispiel auch das Megadeal Secret Buch liest, ich glaube, ein Case davon ist wirklich, wo ein Kunde, der fast churnt, ja, der irgendwie so minimales Usage hat, dann zu einem 50-Millionen-Deal wird. Ne? Also es ist nicht immer nur, okay, New Business, sondern es ist auch zu gucken, welcher der bestehenden Accounts hat denn wirklich Potenzial, hat vielleicht in der Vergangenheit schon mal viel ausgegeben, hat vielleicht innovative Execs, hat wirklich gerade ein Problem, dass wir glauben, dass wir eigentlich besser lösen können als andere oder besser lösen können, als wir es bisher. Das heißt auch zu gucken, which account has capacity to buy, ne? Also meine Lösung. Ganz plakativ jetzt irgendwie zum Beispiel bei uns im Coaching, wenn ich jetzt sage, okay, ich möchte irgendwie positionieren, dass Coaching dabei hilft, die nächsten Innovationen im Softwarebereich nach oben zu bringen, dann muss ich halt gucken, okay, hat die Firma gerade vielleicht in ihrem Softwarebereich Probleme oder struggled oder überhaupt genug Leute, dass ich da überhaupt einen Megadeal reinverkaufen könnte? Als ein Beispiel. So. Und das ist, sag ich mal, Step 1 und ist am Ende des Tages eigentlich auch, und das ist ja auch wiederum der Trugschluss, fast der wichtigste Step. Ja, und wo ich auch selber mit dem Day-to-Day einfach immer noch struggle, wir haben jetzt neues Jahr, du nimmst dir keine Ahnung was alles vor. Und dann musste das Event moderieren, musste hier machen, dann musste, keine Ahnung, ja, kommst du jetzt langsam zurück, dann ist dein Komplett noch nicht da, dann, also, ich muss mich auch mit diesen ganzen Themen irgendwie immer noch rumschlagen, ja, und auf einmal ist irgendwie gefühlt, nicht nur gefühlt, sondern der Hälfte des ersten Quartals schon rum, ja, und du hast gefühlt noch nicht viel gemacht. Aber im Prinzip musst du genau jetzt die Zeit nutzen, um ganz tief in deine Top, und das dürfen gar nicht 20, 30, 40 sein. Das ist auch wieder so ein Trugschluss. Man kann sich nicht auf so viele Accounts fokussieren. Ich bin auch ja irgendwie durch so eine Journey gegangen von, oh, ich habe 300 Accounts, die ich bearbeiten kann. Jetzt sage ich schon, oh nee, ich will nicht noch einen dazu haben. Dann habe ich ja schon 10 Accounts, die ich irgendwie, ja. Also, und das ist auch was, wenn man die ganzen, muss man ja nicht mir glauben, sondern den ganzen wirklichen Thought, die dann da followed. Ne, je mehr, where focus goes, revenue flows, ne. Also ich meine, eher 3, 4, 5, 6 rauspicken und da richtig tief reingehen, eine richtig krasse Value Hypothesis, ein Point of View aufbauen und dann gucken, okay, wie komme ich jetzt an die Executives, an die Entscheider ran? Also das erstmal systematisch davor zu gehen und wirklich diesen Point of View, diese Research, diese Zeit da wirklich intensiv reinzustecken, weil am Ende des Tages, Thema Discovery auch, du kannst der beste Cold Caller oder, weiß ich nicht, E-Mail-Schreiber sein, wenn du ein Meeting hast, ja, und das ist mir alles auch schon passiert, ja, gehst mit dem Executive rein und löcherst die mit Fragen, die du alle selber vorher geresearched haben kannst, wenn du da reingehst und keinen Point of View hast, also nicht mal Insight, Industry Insight oder so, ne? Dann brauchst du auch gar nicht auftauchen. Ja? So. Und das ist halt eben der große Unterschied, ne? Wir werden hier alle so, okay, du musst hier sequenzen, dann musst du Discovery machen, Nee, du musst einen starken Point of View aufbauen, du musst klare Argumente haben, du musst eine Hypothese haben von einem Business Case, der muss auch nicht ready sein, ja? Aber das müssten ein, zwei einfache Zahlen, simple Kalkulationen sein, die du vielleicht sagst, wir glauben, wir könnten den und den Impact machen. Das Beste ist, was du eigentlich haben kannst, dass jemand sagt, was, das glaube ich ja gar nicht, wie soll das denn gehen? Totally fine, hier, deswegen sind wir hier, lassen Sie uns mit Ihrem Team arbeiten, um Ihnen unter Beweis zu stellen, dass wir das machen können. Ja? Oder dass wir eben genau das richtige Schlüsseltool sind, um Ihre Pläne im Sinne von Upskilling, Transformation, Change, so zu bereichern, wie das eigentlich momentan noch überhaupt nicht möglich ist. Und ich glaube, das ist sozusagen ein bisschen dieser theoretische Step-by-Step-Prozess, ne, um dann zu gucken, okay, wie können wir jetzt, wenn du mal das Interesse von oben hast, ja, und eine starke Value Proposition oder eine starke Point of View gebaut hast, der spezifisch auf das Unternehmen passt, wie können wir den jetzt groß machen, umsetzen und dann wirklich in die interne Co-Kreation reingehen, weil am Ende des Tages ist es nicht du, der einen Megadeal verkauft, sondern der Megadeal wird kreiert, hauptsächlich von intern, ne? Weil der muss am Ende des Tages machen wir nicht das Selling, sondern machen die Champions intern das Selling.
Finde ich, das, was du gerade sagst, erstmal ist extrem spannend und würde da gerne noch einen Schritt gleich weitergehen. Finde eine Sache, die man noch ergänzend sagen kann, ist, dass du beim Thema Prospecting, wir schreiben immer gerne so die Geschäftsführer an, die CGOs und CFOs und CTOs oder VPs. Aber wir gehen selten in den Account rein und nutzen die einzelnen potenziellen Stakeholder auch auf Informationsquelle, ne? Wir sprechen selten vielleicht mit niedrigem Level, um Insights zu bekommen aus dem Account, um unseren Standpunkt auch einfach zu validieren. Zu gucken, absolut. Hey, wie schlägt das in derer Welt auf?
Absolut. Das ist auch wiederum, also genau, es gibt nicht einen Weg nur, ne? Also man muss nicht immer gleich oben anfangen, weil genau, hast du total richtig, Chris, der Point of View, ist natürlich umso stärker, je mehr wirklich internes Wissen irgendwie transportiert, ne? Und das ist natürlich dann auch was, wenn man irgendwie wann es schafft, mit Executives zu sprechen. Das ist genau das, wo die sagen, okay, das ist nicht einfach nur der Daniel, der Chris, ein schleimiger Sales-Dude, der halt seine Commission verdienen will, sagen wir es mal ganz platt, und mir irgendwas ans verkaufen will, was ich einfach nicht brauche, sondern jemand, der ernsthaft sich mit meinem Business auseinandergesetzt hat und der fundierte Meinung hat darüber, wie er uns unterstützen kann mit einer innovativen Lösung, die wir noch nicht considered haben, die wir aber basierend auf dem, was, ne, was sie zusammengetragen haben, was ist, was wir uns gar nicht leisten können, nicht anzugucken. Ja? Absolut. Da habe ich auch Ron Marcy, ein toller Typ, der auch mich mal gementort hat, der auch in dieser Enterprise Sales Community ist. Ich weiß noch, der hat irgendwie, bevor er mit dem Executive gesprochen hat, mit 50 Leuten seinen Point of View validiert. Hat am Ende einen 23 Millionen Deal geclosed. Ja. 50 Leute, also es ist wirklich Wahnsinn. Und er hat nicht unbedingt jetzt einen Sell gemacht, sondern er hat einfach irgendwann am Anfang eine Hypothese aufgebaut, den Point of View. Und das kann man formulieren mit externer Research. Niemand im Unternehmen sprechen, wenn du, ne, den Yearly Report, Artikel, Interviews von Executives, es ist auch keine Rocket Science, ja. Also ich meine, das meiste, was da irgendwie wirklich die Unternehmen umtreibt, ist auch Public Information. Wir stecken nur selten die Zeit rein, das wirklich mal zu analysieren und runterzuschreiben und zu verbinden mit Value Statements von uns. Das reicht in der Regel schon, erstmal eine Annahme zu haben und dann mit Leuten zu sprechen, auch auf unteren Ebenen, um das zu validieren und zu sagen, hey, das ist meine Idee, wie ich euch helfen kann. Wie siehst du das? Ah ja, nee, sehe ich gar nicht, weil, ah, okay, warum nicht? So, ja, und das ist, und übrigens, ich spreche darüber, als würde ich das den ganzen Tag immer so perfekt durchziehen. No, I don't, ja. Also, ich weiß zwar in Theorie, dass es so ist, die Praxis holt mich dann immer wieder ein. Ich versuche viel davon zu implementieren. Bin auch natürlich auch mal erfolgreich drin gewesen, aber es gibt auch andere Art und Weisen, wie ich große Deals geclosed habe. Aber ich glaube, nochmal, um es runterzubrechen, ich glaube, was auch sehr wichtig ist, nicht nur diese Research und alles, sondern man muss auch sagen, es gibt andere Faktoren, die man nicht beeinflussen kann. Es gibt natürlich Timing, es gibt natürlich Influence, die du nicht unbedingt von einem Org-Chart oder von einem Titel irgendwie erkennen kannst. Ich weiß noch, ich habe einen Mega-Deal geclosed, da habe ich auch dieses Thema Point of View eigentlich angewandt. Ich habe erst eigentlich später darüber gelernt, aber habe dann verstanden, dass ich das eigentlich gemacht habe, indem ich eine Langzeit-Beziehung mit jemandem aufgebaut habe, der dann in einem großen deutschen DAX-Unternehmen, was ein Carve-Out war von einem anderen, genau zur richtigen Zeit dann gesagt hat, okay, lassen Sie uns mal sprechen jetzt. Sie haben immer interessante Sachen gesagt. Und ich dann reingegangen bin mit einem Point of View zu sagen, eigentlich müssten Sie ganz anders über das denken, was wir machen. Und die nächste Stufe ist das. Und das hat er auch wirklich zu seiner Vision gemacht und wirklich auf dem Board-Level so vertreten. Und wir haben eigentlich in relativer Rekordzeit einen absoluten Mega-Deal geclosed und einen größten ACV-Deal. Und vom ersten Gespräch Zusetzung waren dann irgendwie 4 Monate. Also vom ersten Gespräch, wo dann wirklich gesagt haben, okay, jetzt lassen Sie uns mal über das Thema reden, vergangen. Ne? Also das ist auch interessanter Insight. Verrückterweise sind teilweise die größten Deals, können teilweise die kürzeste Deal Cycle-Time haben. Das ist wirklich Banane.
Bevor wir da weitergehen, nochmal eine andere Frage, weil du hast es einmal kurz am Rande erwähnt, dass es natürlich ein anderer Prozess ist und wenn du jetzt anfängst, eine neue Enterprise-Sales-Motion aufzubauen oder weiterzuentwickeln, dich da reinzuentwickeln, wie reportest du in gewisser Weise den Fortschritt, den du machst? Wie verkaufst du auch intern, mit was du deine Zeit verbringst? Weil es ist eben ja auch aus einer Managerperspektive unfassbar schwierig, dort eben du kannst ja nicht das wie jeden andere Sales Motion managen, dass du in den Forecast reinguckst, dass du irgendwie ein Pipeline Review machst und sagst, ja, da läufst du immer ins Leere, weil da sind irgendwie 3-4 Deals, an denen du parallel arbeitest, vielleicht auch 7-8, die eine entsprechende Größe haben, aber eben nicht 20, 30, 50, 100, die übers Jahr geklost werden.
Ja, das ist eine sehr gute Frage, Chris. Das ist auch tatsächlich in diesen ganzen Enterprise-Sales-Cyclen und Mega-Deal-Masterclass und dieser Enterprise-Seller hier Community eine der größten Fragen, ne? Weil am Ende des Tages, du musst eigentlich es schaffen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Aber eigentlich braucht dich das eine so viel Zeit, dass du gar nicht mehr theoretisch die Bandwidth hast, um diesen Runway irgendwie hinzukriegen. Erstmal, es erfordert einfach ehrliche Kommunikation mit deinen Vorgesetzten, ja, mit den Sales-Leadern. Im Prinzip kann kein Sales-Leader was dagegen haben, dass du einen Sales-Rep, einen AE hast, der sagt, ich will gern Megadeals closen. So ist es ja auch nicht, ne? Ich habe hier keinen Bock auf 10 mal 100.000, ich will lieber 1 mal 5 machen, so ungefähr. Solltest du daran Erfolg haben, freut sich natürlich jeder meines Tages. Aber genau wie du sagst, was passiert denn die 8 Monate im Jahr, wo du den nicht closed, ja? Und außerdem hast du keine Garantie, dass du ihn closed. Also erstmal ehrliche Kommunikation, Auseinandersetzung mit deiner Führungskraft, wie du gern Sales angehen willst, dann muss aber nicht nur sein, okay, wie gehe ich gern Sales an, sondern auch, was sind meine Tools, die ich nutze, wie gehe ich daran, ich gebe dir Updates, ne? Und dass man da auch sagt, okay, wie sieht's denn aus mit deinem Mega-Deal, wenn du dann sagst, ja, du, ich habe jetzt auch noch nicht angefangen, auch mit keiner Research, ich habe auch noch gar keine Idee, wie wir da irgendwie reingehen können. Ne? Also da muss natürlich klar sein, okay, ich habe zwar die noch nicht angesprochen, ich weiß aber, pass mal auf, das Org-Chart, die und die, ich versuche gerade eine Intro hier und hier aufzubauen und zeitgleich glaube ich, dass wir mit dem und dem Thema bei denen einen riesen Nerv treffen. Ja, so. Also das muss halt auch da sein. Das ist das eine. Das andere ist, man muss einfach auch schauen, dass man Runway, Pipeline und Business hat. Ja, also es geht nicht ohne, ich kann nicht mich nur auf 1-2 Megadeals konzentrieren und den Rest irgendwie komplett unbearbeitet lassen. Also wahrscheinlich ist es so, dass man irgendwie eine mindestens 50% irgendwie so in seinen Mega-Deal-Plays reinstecken sollte, aber auch Das heißt mindestens, also so, sollte eher so 50-50 sein, ja, oder eher so 60-40 maximal, ja. Also dass man sagt, 60% versucht man irgendwie auf Mega-Deal-Prep zu machen, aber 40% muss man auch in sein Runway-Business, seine Kunden stecken. Ich habe auch alles schon erlebt. Ich hatte Jahre, wo ich irgendwie dann Mega-Deals geclosed habe, die irgendwie um die Ecke kamen und dann war es all in für eine Zeit und dann hat es geklappt. Ich hatte ein Jahr, wo ich 2 Mega-Deals gechased habe und keiner kam rein und es war mein einziges und erstes Jahr, wo ich auch underperformed habe. Da gab es aber noch andere Themen dazu mit bisschen zu hohen Targets und ein Sabbatical, was ich gemacht habe. Also immer noch, glaube ich, einer der Top 3 gewesen oder Top 5, aber da habe ich mich verkalkuliert. Ja? Tollen Business Case gehabt, wirklich noch nie so viel Zeit in Business Case reingesteckt. Und was ist passiert? Ja, ich hatte ein 1 Billion Business Case und Problem that I was solving. Aber guess what? Die haben an ganz anderen Themen gearbeitet und zwar an 20 Milliarden, 20 Billion Problems, ja. Also dann war das wiederum hinfällig. Also da muss man auch irgendwie seine Lesson learnen. Also bisschen viel drum rumgeredet, aber das eine tun, ohne das andere zu lassen. Gute Beziehung aufbauen mit seinem Manager, immer informieren, transparent halten. Was mache ich an meinem Mega-Deals-Play? Wie gehe ich das an versus was mache ich an den anderen? Und am Ende des Tages, ich meine, viele der anderen Deals, ja, da muss man nicht jetzt so viel Gehirnschmalz reinstecken, sondern es ist auch einfach show up, care, be there, do the basics right, take care of your account teams, deine Customer Success Leute, und nicht einfach nur in den Wolken schweben und sagen, ich arbeite jetzt an 1-2 Deals für den Rest des Jahres und das war's. Aber auch da wiederum, wenn sich die Opportunity zeigt, ne, also wenn sagt, okay, krass, da ist jetzt, ich habe jetzt den Meeting mit den Exec und mein erster Idee von dem Point of View kam richtig gut an, der hat jetzt zugestimmt, dass wir ein Value Assessment machen, dann all in, ne, also dann ist es schon so, dass man sagt, okay, dann musst du halt das Runway-Business erstmal, muss ein bisschen Abstand nehmen.
Mega, du, lass uns da gerne nochmal reingehen, du hast gerade gesagt, wenn ich dann das Meeting mit den Executives habe, das ist ja nicht so, dass das einfach irgendwie vom Himmel fällt, sondern die meisten Teams, mit denen ich spreche, die meisten Reps haben ja eigentlich das Thema, dass es immer schwieriger wird, relevante Meetings zu bekommen. Ne? Dass es per E-Mail sowieso schwierig ist, auch per Telefon irgendwie immer schwieriger wird. Vielleicht auf der einen Seite, weil wir es nicht schaffen, relevant genug zu kommunizieren oder eben nicht die entsprechenden Insights haben. Aber selbst wenn, so die perfekte E-Mail, wenn sie nicht gelesen wird, hilft sie dir halt auch nicht so viel. Ne? Wie gehst du vor? Das ist ein bisschen eine geleitete Frage, weil ich weiß, dass du, glaube ich, Jamal Reimer, du hast ihn angesprochen, hatte dazu gepostet, dass du einen Hack hast, wie du es auch geschafft hast, von eben Senior Executives eine Response Rate zu haben, nahe 100%. Und ja, wie gehst du vor im Prospecting, um eben wirklich die wichtigen Meetings zu bekommen?
Ja, genau, wichtiges Thema. Ich glaube, wenn ich drüber nachdenke, gab es viele Art und Weisen. Und es ist auch nicht so, dass ich ständig nur Executive Meetings führe. Das ist natürlich auch ein Unterschied, ob man jetzt an einem Account arbeitet oder New Business, aber ich habe, glaube ich, schon viele Erfolge gehabt mit ein paar Hacks, die vielleicht andere nicht machen. Ein Hack davon ist auf jeden Fall, wie ich Executive Conferences geleveraged habe. Ich meine, du weißt es, Chris, wir waren selber zusammen auch mal bei CoachUp. Im Prinzip möchte deine Firma ja hauptsächlich, wenn du irgendwie, wenn es um Konferenzen oder Events geht, dann sollst du irgendwie zu den großen Trade-Shows, in unserem Bereich ist es, gibt es da Zukunft Personal, LearnTech und sonst irgendwas. Ich habe irgendwann gecheckt, als ich mehr und mehr auch einen Industriefokus aufgebaut habe und dann gecheckt habe, was es so für Events gibt und Konferenzen und wo sich eigentlich Executives rumtreiben. Vor allem die aus dem Business, in unserem Fall nicht unbedingt die aus dem HR, ist das halt nicht auf diesen Trade-Shows. Also überhaupt gar nicht, ne? Im Gegenteil. Also das meiden die ja wie die Pest.
Vielleicht mal als Speaker, ne, wenn sie eingeladen werden.
Genau, vielleicht mal als Speaker, absolut, da muss man schon vorher auch gut scannen, ob es da hier und da Speaker gibt, aber selbst da sind dann die zweite oder dritte Reihe und nicht die irgendwie ganz oben, ne? Und am Ende des Tages, gerade wenn es um idealerweise Mega-Deals geht oder Transformationen, musst du halt, wie gesagt, irgendwie das Interesse von ganz oben auch geweckt haben oder auch verstehen, was die wirklich umtreibt. Ja, und da habe ich jetzt ganz spezifisch für den Automotive Case irgendwann gecheckt, hey, es gibt ja wirklich so diese kleinen Konferenzen, wirklich so 200-300 Leute, auch teilweise sehr exklusiv, sind natürlich auch sehr teuer, ja, also da kosten dann Tickets auch irgendwo zwischen 1.500 und irgendwie 5.000 Euro. Pro Person, ne? Und normalerweise zahlst du, ich weiß jetzt nicht, ich kenne die Marketingbudgets jetzt nicht mehr auswendig, aber zahlst halt für so eine Trainshow mit so einem Stand und 5 Leuten, die du da hinschickst, keine Ahnung, vielleicht 8 oder 10 oder sowas. Das heißt, es ist schon ein ganz anderer Case. Aber bei diesen Konferenzen kann man halt wirklich, erstens treiben sich da fast nur Executives rum. Natürlich hast du auch die ein oder anderen Aussteller, ja. Aber die sind dann eher die großen Aussteller, ne? Also die sind dann auch eher die, was weiß ich, die SAPs oder die Oracles oder sonst was. Aber auch nicht zu viele, ne? Weil das, wie gesagt, das ist Small-Scale-Conferences, das ist die Idee. Das ist ein Networking-Event auch, da wollen die Leute hin. Executives wollen sich zeigen. Executives wollen natürlich auch immer gucken, okay, was ist vielleicht der Step, ne? Das heißt, die gehen dann natürlich auch gerne hin, um auch andere kennenzulernen und Beziehungen aufzubauen. Die teilen ihre Strategie, die teilen ihre Herausforderungen, die teilen ihre Transformation Pains, ja. Tatsächlich habe ich dann irgendwann angefangen zu sagen, ey, ich will mal auf solche Konferenzen gehen und auch angefangen zu überlegen, wie kann ich denn den Event-Success maximieren, ja. Also gerade weil diese Tickets auch teuer sind, muss man halt auch wirklich mit dem ROI zurückkommen. Und der ROI zeigt sich natürlich erstmal in Gesprächen und Meetings, die man hatte, aber auch hier wichtig eben nicht Quantität, sondern Qualität, ne? Gerade wenn ich nur an 5, 6 Accounts arbeite und sage, ey, ich glaube, was weiß ich, sag jetzt mal irgendwie ein Mercedes, ein Audi, ein ZF, für die Deutschen hier, die kennen, ne, die größten OEMs, die größten Zulieferer, da ist gerade was dran, da glaube ich, können wir einen Unterschied machen, weil ich das und das gelesen habe und die, da sind 4, 5 Executives schon mal am Start. Hast du schon mal eine Story, die du an deinen VP oder deine Head of Sales verkaufen kannst, warum du da hin willst? Und auch idealerweise mit welcher Story vielleicht du sie angehen willst, wenn du am Tag da bist. Aber da habe ich dann auch, und das kann man auch dann im Elite Sellers Programm, dass ich da tatsächlich auch anmelden, habe ich auch eine Session zugemacht mit Executive Prospecting für Events, für Executive Conferences, so ein bisschen optimiert, wie ist der perfekte Flow, ne? Also sowohl irgendwie, was mache ich vorher, wie verhalte ich mich an dem Tag, wie mache ich irgendwie ein Follow-up? Und tatsächlich nicht unbedingt 100%, aber es ist schon irgendwo zwischen 50 und 100 immer gewesen, was die nicht nur die Response-Rate, sondern auch die Meeting-Rate angeht danach. Das eine ist zu sagen, ich schreibe jemanden vorher an, aber das macht man zum Beispiel auf diesen großen Trade-Shows. Sie sind da, lassen Sie uns unbedingt treffen. Ich meine, wie viele Antworten kriegt man da? Weiß ich nicht, 10, 20% vielleicht? Was schon höher ist als normal, weil wenigstens hast du einen Anknüpfungspunkt, weil ihr seid beide beim Event. Mache ich gar nicht bei solchen Konferenzen. Vielleicht eine kurze Note. Ey, ich bin auch da, würde mich freuen, sehen, freue mich auf Ihren Vortrag XY. Relativ oft kommt tatsächlich auch was zurück, weil die eben wissen, wenn du schon auf so einer Konferenz bist, bist du nicht, selbst wenn du in Sales bist, bist du Industry irgendwie, du kennst dich aus, du weißt, dass eine gute Konferenz ist, das ist ein small scale, cool. Dann habe ich schon CEOs gehabt, die mir also nicht jetzt von ganz oben, aber von irgendwie Teil-Units, die mir da geantwortet haben. So, ja, cool, lass auf jeden Fall treffen. Aber das Wichtige ist dann, was man an dem Tag mitnimmt, ja? Weil da einfach mal dabei zu sein, wie ein Chief Sales Officer, keine Ahnung, Chief Production Officer, wie sie alle heißen, die da am Start sind, erzählen darüber, was sie jetzt dieses Jahr umtreibt, was ihre 3-Jahres-Strategie ist, wie sie über Change und Transformation nachdenken, welche Fähigkeiten sie gerade brauchen, da genau hinzuhören. Und dann zum Beispiel, was ich auch immer mache, ist be memorable. Memorable ist nicht nur zu sagen, ich bin dann der Erste, der mit dieser Person spricht, sondern ich bin der Erste, der eine Frage stellt. Ich bin der Erste, der irgendwie, ich bin in der ersten oder zweiten Reihe, da wo die meisten Leute nicht hinwollen, halte Augenkontakt. Lach die Leute an. Selbst ein Chief Blabla Officer von einer 50 Milliarden Company ist auch ein bisschen nervös, wenn sie da vorne stehen. Die sind ja vor ihren Peers, die wollen sich ja nicht blamieren. Ja, und man freut sich beim Public Speaking, wer das jemand gemacht hat, wenn du jemanden in der Audience hast, der dir gute Vibes gibt, der dich mal anlächelt, der auch mal nickt, ja, sagt, cool, ja, weil ich meine, die meisten sind ja relativ stuck up, ja, sagen wir es mal so, die da rumlaufen und auch in der Regel sehr viel älter als sie. Das ist schon mal was, man bleibt ein bisschen im Gedächtnis und danach, wenn es um die Frage geht, schreib mit, such, ne, überleg dir vorher, was könnte man diese Person fragen und dann guck, was sie gesagt haben und geh da rein, ja, stell eine Frage, die nicht einfach nur salesy ist, weil sie 100% auf das ist, was du tust, sondern auch irgendwie Industrieexpertise, wahres Interesse zeigt. Das mache ich fast jedes Mal. Ja? Und danach hast du einen perfekten Aufhänger zu sagen, hallo Herr so und so, super, gute Frage gestellt. Wissen Sie, genau zu dem Thema arbeiten wir tatsächlich gerade mit XY, kann ich Ihnen da mal einen Zweizeilen dazu schreiben? Ich würde mal gerne mit Ihnen drüber sprechen. Die Chance, dass da was rumkommt, das sind 10 Sekunden. 10 Sekunden. reicht, ja. Fast immer erfolgreich und die E-Mail danach auch wirklich absolute hohe Response Rate, gute Subject Line mit unser Gespräch bei Konferenz XY, ne? Natürlich macht das die Assistenz auf, natürlich gibt es da einen kurzen Connect, so, ah ja, haben Sie da gesprochen, ja, erinnere ich mich noch, machen Sie da mal einen Termin. Als ein Beispiel, wie ich Executive Prospecting betreibe.
Mega spannend, kann ich bestätigen. Habe ich selber probiert, als ich das gelesen hatte und hat gut funktioniert. Ich glaube, das Zweite, da haben wir auch bei einem Panel zu Enterprise Sales mal drüber gesprochen, was ja auch für dich genauso wie für mich einfach immer funktioniert. Und gerade auf der Ebene, glaube ich, der absolute Gamechanger ist halt einfach Infos, Empfehlungen mit einfach, dass dir jemand diese Tür öffnen kann. Wobei auch da, ich glaube, du hast eine Sache eben gesagt, ne? Du musst eben deine Hausaufgaben vorher gemacht haben. Also bringt nichts, wenn du, ich glaube, Jamal Reimer nennt die Helikoptermethode, wenn du mit dem Helikopter auf den Mount Everest fliegst und dann hast du halt keine Sauerstoffmaske dabei und kein Equipment, dann wird's halt kalt und unangenehm und ja, bringt dir halt nichts. Sondern du musst dich halt vorbereiten und dann eben auch mit eben relevant sein, warum du eben mit dieser Person gerade sprechen willst. Und ich habe auch oft so die E-Mail, die einfach nur heißt, liebe Grüße von, vielleicht noch mit einem kurzen Schlagwort, worum es geht, Antwortrate, also Open Rate auch nahezu 100%, Antwortrate auch irgendwie 90% und kriegst auch, wenn du relevant bist, eigentlich immer ein Meeting.
Ja, sehr, sehr guter Punkt. Ich glaube, das braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, ne? Thema Intros, Referrals, ich glaube, es ist ein Mix aus einfach bold auch mal fragen, aber natürlich jetzt in meinem Fall, ich habe jetzt auch Jahre irgendwie versucht, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und da muss man aber auch Zeit reinstecken und das ist halt auch genau sowas ist halt, was einem nicht erzählt wird und ist halt nicht, dafür wirst du halt in deinem Forecast-Meeting jetzt nicht unbedingt gelobt, ja, steck auch die Zeit rein, unimportant, nicht unimportant, ne, aber Meetings mit Leuten zu machen, also people of capacity, wie man sagt, ne, also Leute, die sich in der Industrie auskennen, Leute, die ein Netzwerk haben, aber auch nicht zum Thema so, hey, ich würde gerne dich in meinem Netzwerk haben, sondern einfach genuine Relationships aufzubauen und die Leute kennenzulernen und irgendwann kommt es dann dazu, dass man auch irgendwie den Leverage hat und zu sagen, hey, kannst du mich mal dem und dem vorstellen? Oder wie du sagst, es einfach selber machen und sagen, hey, kann ich mal deinen Namen da rein droppen? Absolut, ja. Ich glaube, noch eine andere Sache, also vielleicht noch kurz auf die, am Ende irgendwie raus. Ich glaube, was Executive Prospecting, was halt auch spannend ist, wenn man seine eigenen Roundtables organisiert, was spannend ist, wenn man guckt, okay, also das eine eben Netzwerken, ja, wie du sagst, aber es muss ja nicht immer ein direkter Outreach sein. Es kann auch sein, dass der jemand aus dem Netzwerk andere Executives einlädt, ja, zu einem Roundtable, den man relativ schnell, einfach muss man ja nicht irgendwie physisch machen, aber virtuell aufsetzen kann, macht dich automatisch zu einem Experten, bisschen Thought Leader, du bringst Executives zusammen zu einem spannenden Thema. So kann man wirklich super viel von machen. Auch übrigens mit Events, man muss nicht unbedingt da gewesen sein, um Events leveragen zu können. Das ist auch ganz spannend. Also ich habe auch schon mal mit einem Chief Production Officer einen Termin gesetzt, was in einer relativ kurzen Zeit danach auch zu einem, ich weiß nicht, ob ich es Megadeal nennen würde, aber zumindest zu der Zeit damals auf jeden Fall einer der größten Deals der Geschichte war, wo ich jemanden auf einer Konferenz platziert hatte, der dann mit dem im Panel war und ich darüber den angeschrieben habe. Oder auch andere Termine, wo ich gar nicht bei einer Konferenz war, gesehen habe, dass jemand aber eine Keynote hält und dann spezifisch da reingegangen bin, zu sagen, hey, vielleicht sehen wir uns da. Oder sogar im Nachhinein, obwohl ich gar nicht vorhatte zu kommen, oder im Nachhinein zu sagen, oh, ich konnte zwar nicht kommen, aber was Cooles gehört von einer Keynote und so weiter. Das und das Thema ist ja spannend. Können wir da mal direkt zu sprechen. Du bist halt einfach sofort relevanter. Du zeigst, dass du deine Hausaufgaben gemacht hast. Du zeigst, also du weißt, dass sie interessiert sind daran, einen Austausch an diesem Thema, dass sie das gerade umtreibt, als einfach nur irgendwelche Hypothesen darüber zu stellen, ausgehend von deinem Produkt, und dann E-Mails rauszublasten.
Wir sprechen jetzt schon irgendwie eine Dreiviertelstunde und ich würde gerne nochmal wahrscheinlich genauso lange mit dir quatschen. Es schreit nach der zweiten Folge. Aber was ich noch spannend fände, um es nochmal ein bisschen weiter zu gehen, wenn du jetzt eben deinen Point of View präsentiert hast, wenn du einen Business Case erarbeitet hast. Wie schaffst du es danach, das in einen gemeinsamen Actionplan zu dokumentieren? Also wie konkret, wann machst du das konkret? Wie sieht so ein Konstrukt danach auch für dich aus?
Ja, natürlich auch immer anders, ne, von Unternehmen zu Unternehmen. Ja, also im Prinzip, ich glaube, es geht erstmal um das Interesse an der richtigen Person zur richtigen Stelle, zur richtigen Zeit zu wecken, natürlich, ne, und da kann man succeeden, kann man auch failen, so ist es egal mit wem du irgendwie sprichst. Aber dann ist es auch ganz klar, und da werde ich auch gecoacht von einem super Coach, Mike Fiasconi, der das schon viel öfter und viel erfolgreicher gemacht hat, ist es auch einfach zu wissen, also du musst auch, egal wem du sprichst, du musst die Confidence haben, dass du den Prozess leiten kannst. Also wirklich Buyer Enablement led by you, ja, zu sagen, hey, okay, jetzt habe ich mit Ihnen gesprochen, Herr so und so, Frau so und so, Executive. Die nächsten Steps wären, ich habe schon mal irgendwie das Org-Chart angeguckt, ich weiß nicht, wer bei Ihnen das und das macht, vielleicht Person A, B, C, D, dass wir einfach da mal einen Termin machen und wir gemeinsam schauen, ob unsere Value Hypothesis auch mit Ihren Zahlen, ob wir da einen guten Case aufbauen können. Ja, also das Thema Value Assessment, wirklich zu sagen, okay, wir haben zwar Ihnen jetzt mal eine Hypothese reingegeben, aber wir würden das ja gerne validieren mit Ihrem Team. Mit wem können wir denn daran arbeiten? Ja, und vor allem, ganz wichtig, wann können wir Ihnen das präsentieren? Ja, also dieser Termin muss halt stehen, ja, also mit dem Executive wieder zu sagen, okay, wir unterhalten uns dann bitte in 3 Wochen, in 4 Wochen und bis dahin sprechen wir mit ABCD. Können Sie uns da eine Brücke bauen? Können wir schon mal den Termin in 4 Wochen festhalten? Oder können wir die einfach anschreiben und sagen, wir haben mit Ihnen gesprochen? Also, as simple, aber auch natürlich as difficult as that, weil wie oft gehen Meetings irgendwie zu Ende mit, ja, wir melden uns dann. Nee, aber das muss dann halt einfach das muss am Ende festgehalten werden.
Wie dokumentierst du für dich und euch dann diese nächsten Schritte, beziehungsweise auch mit dem Kunden? Also bringst du wirklich einen Mutual Action Plan, wie es so klassischerweise heißt, auf oder in einer Light-Version, einen größeren Projektplan?
Ja, genau. Also im Prinzip, also auch da nicht overthinken. Ja, also ich meine, das ist auch was uns zurückhält und auch mich so oft. Ne, wir werden halt mit unseren Decks und keine Ahnung was alles zugeballert. Einfach nur Bullet Points, ein Slide am Ende zu sagen, ne? Also wie wir jetzt in der Regel vorgehen würden, ist Gespräche mit ihren Kollegen, SVP-Ebene, so und so, hier und da. Value Assessment machen wir einen Co-Creation-Workshop und dann 4 Wochen treffen wir uns. Als Suggestion, wie sehen Sie das? Es muss gar nicht irgendwie mehr sein und dann natürlich, ich meine, wo du es festhältst in deinem CRM oder sonst was, ist fein. Ich meine, ich bin auch ein Fan von tatsächlich dem Nate Nasrallah, ne, der da irgendwie diesen One-Page-Business-Case irgendwie aufbaut und das irgendwie als Fundament nimmt und daneben halt einen klaren, simplen Action-Plan, Project-Plan mit Milestones. Ich habe irgendwie die Erfahrung gemacht, es gibt manche Unternehmen und manche Leute, die wollen das super strukturiert haben und andere, die sind so, wenn du zu früh mit zu viel Plänen kommst, die sagen, komm, bleiben Sie mal weg mit dem Zeug, wir schauen jetzt einfach mal, ich connecte Sie jetzt mal mit dem Herrn Peters. Und dann sprechen wir in 2 Wochen nochmal, ja? Ist okay, passt.
Check. Top. Daniel, haben wir irgendwas vergessen, bei dem du sagst, das würde ich den Zuhörenden gern noch mit auf den Weg geben?
Danke für das coole Gespräch. Ich glaube, wie du sagst, wird auch mir Spaß machen, nochmal eine Dreiviertelstunde weiterzumachen. Ich glaube, ja, können wir gerne mal einen Teil 2 machen, das nächste Mal, wenn wir beide in Berlin sind. Wir sind also beide so ein Zugvögel, ne? Im Winter gehen wir in den Süden für eine Zeit. Also, zu Recht. Ja, also vielleicht noch eine, so kann man eine eigene Podcast-Folge, denke ich, drum machen. Ich habe auch mal einen Mega-Deal geclosed. Da bin ich auch recht stolz drauf tatsächlich. Das ist, wo ich tatsächlich mein eigenes Partnernetzwerk kreiert habe, mein eigenes Partner-Ökosystem. Und gemeinsam mit 2 Partnern einen riesen Deal geclosed habe, wo wir tatsächlich eigentlich das teuerste Angebot waren gegen McKinsey und Co. Und wirklich da eine Ausschreibung bei einem unserer größten Kunden gewonnen haben in den USA. Genau, weil einfach unser Konzept so innovativ war und so sehr gepasst hat auf das, was sie wollten, dass sie da gesagt haben, nee, das wollen wir auf jeden Fall machen. Also auch so ein bisschen der Appell an Strategic AEs, Enterprise AEs, go out there, find your own partners, also wirklich educate yourself, so was passiert im Markt, wie könnte man deine Lösung vielleicht noch bereichern? Ich meine, gerade in Startup-Case, ne, Seed, Series A, Series B, gibt's kein Partnership-Department in der Regel und wir sind jetzt kein SAP, was irgendwie, keine Ahnung, zigtausend Partner Netzwerke hat und braucht, aber ich hab's immer als eine sehr, sehr wichtig angesehen, mich über meinen Markt zu informieren und nicht nur die direkte Solution, sondern beispielsweise bei uns jetzt Coaching, okay, was macht denn der weitere Learning, Training, Consulting-Markt, ja? Wie könnte man denn bestimmte Technologien vielleicht auch zusammenbringen, um 1+1=3 zu machen? Das vielleicht auch noch als don't wait, ja, warte nicht, bis irgendwie jemand dir Partner vorliegt oder dein CEO sagt, so, wir machen jetzt mal ein Partner-Department und ich schreibe mal ganz viele Leute an, sondern du kannst das auch selber machen. Du bist ein Experte, du sprichst mit hunderten Leuten, dutzenden Leuten, du verstehst, was die Painpoints sind und manchmal ist es besser, vielleicht mal zu gucken, okay, was könnte ich denn noch hinzufügen, um den Kuchen einfach größer zu machen. Du machst deinen Kuchen größer und den Kuchen von jemand anderem auch noch größer. Und da können wir vielleicht auch mal eine eigene Folge machen. Das ist auch alles nicht so einfach, weil am Ende musst du es auch delivered bekommen, ne? Und dann geht es auch um Menschen managen, aber es ist auch sehr, sehr spannend.
Mega. Daniel, wo können die Zuhörenden mehr von dir bekommen?
Ja, hauptsächlich LinkedIn. Ich bin tatsächlich irgendwie ein bisschen weirdo. Ich habe keine anderen Social Media, die ich irgendwie nutze. Das nutze ich schon, aber jetzt auch gar nicht mehr so viel wie früher. Ich habe einen Podcast, wie du gesagt hast, der liegt brach, aber es sind immer noch irgendwie 40, 50 Folgen, glaube ich, online. Es gibt auch die ein oder anderen Talks, die ich online gemacht habe, die man findet. Aber hauptsächlich LinkedIn. Gerne connecten, Daniel, Tealdi, Breitwieser. Genau. Freue mich, von Leuten zu hören. Und hoffentlich hat die Folge auch ein bisschen was Hilfreiches gebracht, ein bisschen Inspiration, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht.
Mega. Mir hat es auf jeden Fall auch Spaß gemacht. Ich habe auch viel mitgenommen. Ich glaube, da auch für den einen oder anderen wirklich spannende Insights drin. Insofern freue ich mich sehr, Daniel, dass du da warst. Wie du schon gesagt hast, beim nächsten Mal gerne wieder in Berlin, wenn du nicht in Kenia und ich nicht auf Sri Lanka bin. Und darauf freue ich mich. Und wie gesagt, danke dir, dass du da warst.
Danke, Chris. Alles Gute.
Danke euch fürs Zuhören und bis zur nächsten Woche. Tschüss.
Das war GoToNetwork. Lieben Dank fürs Zuhören, das bedeutet mir wirklich viel. Wenn du Gedanken zum Teilen hast, jede Art von Feedback, Ideen für Gäste oder anderen Schabernack, freue ich mich natürlich sehr, wenn du mir einfach schreibst. Der beste Weg dafür ist sicherlich LinkedIn. Wenn du den Podcast spannend findest, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung, wenn du die Folge teilst oder den Podcast weiterempfiehlst. Und natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin.